Schönen Donnerstag, der Medizin-Talk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und wir sprechen heute über ein kleines, aber ganz wichtiges Organ. Sie ist gerade so groß wie ein Schmetterling, leistet aber ganz viel, die Schilddrüse. Meine Gesprächspartner sind Dr. Joachim Däuble, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und des Schilddrüsenzentrums an der Kreisklinik Trostberg, Jürgen Diener, leitender Arzt der konventionellen und diagnostischen Nuklearmedizin am Klinikum Traunstein und Patientin Michaela Niederbuchner. Erstmal schön, dass Sie alle da sind. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Hallo, guten Abend.
Die Schilddrüse, fangen wir mal ganz generell an. Was hat sie denn für Aufgaben im Körper?
Also, die Schilddrüse, ein kleines Organ zwischen Gehirn und Herz, am Hals gelegen, hat eine unheimlich große Funktion, denn keine einzige Körperzelle kann ohne Schilddrüsenhormon funktionieren. Das ist eine ganz zentrale Bedeutung. Diese kleine Schilddrüse unterliegt einem kleinen Regelkreis. Das Gehirn steuert und steuert somit den Auswurf von Schilddrüsenhormonen, dass immer ausreichend Schilddrüsenhormone im Blut zirkulieren und jede Zelle im Körper normal funktionieren kann. Da in jeder Zelle ein Schilddrüsenhormonrezeptor ist, hat es natürlich Auswirkungen, wenn die Hormonlage nicht mehr richtig stimmt, dann gibt es eine unheimlich große Anzahl an Symptomen, die man anfangs gar nicht so richtig einordnen kann und gar nicht der Schilddrüse unter Umständen zuordnen kann.
Wenn wir schon bei den Symptomen sind, Sie haben gerade gesagt, es gibt sehr viele Symptome. Welche gibt es denn?
Wir unterscheiden so grundsätzlich eine Überfunktion und eine Unterfunktion der Schilddrüse. Eine Überfunktion bedeutet, es wird viel zu viel Schilddrüsenhormon produziert und der Mensch nimmt es natürlich wahr, indem er sehr leicht reizbar ist oder etwas aggressiver ist als sonst. Früher in der Werbung, als man noch für Zigarettenwerbung gemacht hat, da gab es das HB-Männchen, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Das ist so ein bisschen Überfunktion Schilddrüse, wenn man sehr schnell eine ganz kurze Zündschnur hat und quasi explodiert. Es gibt aber auch natürlich abgemilderte Formen, dass man leicht nervös ist, dass man Schlafstörungen hat, Haarausfall hat, Gewichtsabnahme, die man nicht richtig erklären kann. Manche bekommen Durchfälle. Überfunktion bedeutet auch, dass das Herz darauf reagiert. Sehr viele Menschen haben dann Herzrasen oder Vorhofflimmern und die Ursache ist nicht primär am Herzen zu sehen, sondern eben auch an der Schilddrüse. Das wäre die Überfunktion. Die Unterfunktion ist sehr viel schwieriger rauszubekommen, denn da weiß man nicht so ganz genau, warum ist man jetzt eher ein bisschen müde, hat man so ein Fatigue-Syndrom oder auch da gibt es Haarausfall manchmal, es gibt so Ödembildungen, die man nicht richtig zuordnen kann. Man ist insgesamt ein bisschen träger, nicht so eher vielleicht zu einer Depression neigen, nicht so Feuer und Flamme für alles. Das wäre so Richtung Unterfunktion. Und da dieses Spektrum sehr weit ist zwischen Über und Unter und die Frage, was ist normal, ist es manchmal gar nicht so einfach.
Jetzt haben wir ein bisschen über die Symptome und die Aufgaben der Schilddrüse gesprochen. Danke, Dr. Däuble. Dann, Herr Diener, können Sie vielleicht kurz erklären, welche Erkrankungen es denn generell gibt an der Schilddrüse?
Zu den Erkrankungen der Schilddrüse sind die bekanntesten die Knoten. Das heißt also, wir haben eine vergrößerte Schilddrüse oder normal große Schilddrüse, die knotige Areale ausgebildet hat. Früher hat man das Ganze noch häufiger gesehen, dass der sogenannte Kropf. Dann haben wir die sogenannten Entzündungen, die Thyroiditiden der Schilddrüse, wie Hashimoto-Thyroiditis, Postpartal-Thyroiditis, die nach der Geburt auftreten können oder auch akute Entzündungen der Schilddrüse, die nach Virusinfekten auftreten, eben die Thyroiditis de Cover. Dann hat man, da muss man die Knoten hin untersuchen, die bösartigen Erkrankungen der Schilddrüse. Dazu gehören die papillären, die follikulären Schilddrüsenkarzinome. Das sind die sogenannten differenzierten Karzinome, die mit Sicherheit die größte Gruppe der bösartigen Erkrankungen darstellen, gleichzeitig aber auch eine meist exzellente Prognose haben letztendlich. Dann gibt es seltenere Erkrankungen wie das anaplastische Karzinom der Schilddrüse oder Sarkome der Schilddrüse, Lymphome der Schilddrüse oder metastatische Absiedlungen, das heißt Tochtergeschwülste von anderen Organen wie zum Beispiel dem Nierenzellkarzinom oder dem Brustkarzinom, die sich in der Schilddrüse manifestieren können.
Also das waren jetzt recht viele Erkrankungen. Wir haben es schon gehört, es ist gar nicht immer so einfach, die zu diagnostizieren. Was macht es denn schwierig oder warum sind sie oft unentdeckt?
Schwierig macht es, dass Schilddrüsenknoten in der Regel ein sehr langsames Wachstum haben. Das heißt, sie können sehr lange vor sich hinwachsen, ohne dass man das überhaupt bemerkt. Dass Schilddrüsenknoten sehr schnell kommen, wie zum Beispiel bei Zysten, das ist eher eine Rarität. Heutzutage fallen die meisten Schilddrüsenknoten eher durch den Ultraschall auf, während man früher das rein visuell schon gesehen hat, teilweise früher den Patienten palpiert hat. Das heißt, man hat den Schilddrüsen, den Hals getastet, nach Schilddrüsenknoten abgetastet, ist doch heute die Leitmethode der Ultraschall, mit der man sehr kleine Knoten bereits feststellen kann. Aber in der Regel können Schilddrüsenknoten eben sehr, sehr lange wachsen, unbemerkt vom Patienten oder vom Hausarzt.
Sie haben jetzt schon ein bisschen die Diagnose angesprochen mit dem Ultraschall, aber wahrscheinlich kommt ja nicht jeder gleich darauf, dass er zum Ultraschall geht. Was muss denn da davor passieren oder wie läuft denn eine Diagnose üblicherweise von Anfang an ab?
Also bei vielen Patienten sind das sogenannte inzidentelle Knoten. Das heißt, der Patient geht aus irgendeinem anderen Grund zum Hausarzt, bekommt eine Check-up-Untersuchung, eine sogenannte Vorsorgeuntersuchung, die man ja alle paar Jahre wahrnimmt. Und in diesem Rahmen wird einfach auch ein Ultraschall der Schilddrüse durchgeführt und dabei eben zufällig auch der Schilddrüsenknoten entdeckt, die Schilddrüsenzyste entdeckt oder Hinweise auf eine Entzündung der Schilddrüse gefunden letzten Endes. Das können auch Untersuchungen beim Kardiologen sein, wo man die Halsschlagadern eben sonografiert und dann nebenbei natürlich das Nachbarorgan, die Schilddrüse, noch mit sonografiert und dann auf diese Knoten stößt. Oder es können Untersuchungen sein im Rahmen von MRT, CT oder PET-CT-Untersuchungen, wo man natürlich auch in der Halsregion auf diese Knoten stößt und dann empfiehlt, diese weiter abzuklären.
Weiter abklären heißt in dem Fall, was passiert dann, wenn Knoten entdeckt werden?
In der Regel wird, wenn Knoten entdeckt werden, zunächst einmal ein ausführlicher Ultraschall der Schilddrüse durchgeführt. Es wird eine Anamnese durchgeführt, ob irgendwelche Symptomatiken bestehen bezüglich Über-Unterfunktion, bezüglich lokaler Beschwerdesymptomatiken, also etwaige Schluckbeschwerden, ein Kloßgefühl kann das bedeuten. Es wird auf Bestrahlungen in der Vergangenheit hinterfragt, weil das natürlich auch ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Schilddrüsenkarzinomen darstellt. Schilddrüsenerkrankungen in der Vergangenheit in Bereich der Verwandtschaft und wenn im Ultraschall dann Knoten größer 1 Zentimeter gesehen werden, wird dann in der Regel eine weitere Diagnostik in Deutschland mittels Sintigraphie durchgeführt.
Was bedeutet das? Was ist eine Sintigraphie?
Bei einer Sintigraphie der Schilddrüse bekommt der Patient eine kleine Menge einer radioaktiven Substanz in die Vene appliziert, die sich über den Blutweg verteilt und vornehmlich in die Schilddrüse geht und uns dort den Jodstoffwechsel aufzeigt. So kann man Knoten unterscheiden bezüglich ihres Stoffwechselverhaltens in sogenannte kalte, heiße oder indifferente Knoten. Von besonderer Bedeutung sind die heißen Knoten. Das sind sogenannte autonome Adenome, heiße Knoten, sind stoffwechselaktiv, das heißt, sie produzieren unaufhörlich Schilddrüsenhormone und können dadurch auf Dauer für Problematiken im Herz-Kreislauf-System sorgen, für Wärmegefühl, vermehrtes Schwitzen und dann die kalten Knoten sind Knoten, die praktisch stoffwechselinaktiv sind. Das sind die Knoten, die von uns auch von besonderer Bedeutung sind, weil es die Knoten sind, die eben besonders maligne sein können. Aber auch die meisten kalten Knoten sind gutartig. Lediglich einer von 100 ist ein bösartiger Knoten. Kalte Knoten werden anschließend einer sogenannten Feinnadelpunktion unterzogen. Bei der Feinnadelpunktion handelt es sich um ein Verfahren, bei dem man mit einer Nadel eine Biopsie durchführt unter Ultraschallkontrolle und eine geringe Menge Zellen auf einen Objektträger aufträgt, die man gewonnen hat aus diesem Punktat und dem Pathologen schickt, der das untersucht, ob eben es sich um einen gutartigen Befund handelt oder um einen bösartigen oder Verdacht auf einen bösartigen Befund, der weiter untersucht werden muss mittels chirurgischer Resektion.
Das heißt, ein gutartiger Knoten, muss der dann auch weiter behandelt werden oder kann man den in Anführungszeichen einfach da so lassen?
Also wenn Sie jetzt einen heißen Knoten im Sintigramm finden, dann kann man den so belasten, ohne ihn Feinnadel zu punktieren. Bei heißen Knoten besteht in der Regel keine Bösartigkeit. Das sind extreme Ausnahmen, dass heiße Knoten bösartig sind. Wenn man heiße Knoten punktieren würde, hätte man umgekehrt zur Folge, dass man sich falsch negative Befunde in der Zytologie zuziehen würde, weil dort Zellen vorkommen, die der Pathologe nicht eindeutig zuordnen kann, die dann aber dazu führen, dass er eine Operation empfiehlt. Und heiße Knoten sind nur von der Relevanz, dass man sie irgendwann behandeln muss. Entweder durch eine Radiotherapie oder durch Operation. Das hängt von der Größe ab, von der Anzahl der heißen Knoten, weil sie eben zu Stoffwechselstörungen führen. Ansonsten sind sie so gut wie nie bösartig.
Einen bösartigen Knoten, wie würde man den weiter behandeln?
Sollte bei der Feinnadelpunktion ein bösartiger Befund gefunden werden, wäre eine Operation zu empfehlen. Das heißt, der Operateur würde die Schilddrüse je nach Befund meist komplett entfernen und je nach Größe des Tumors, der sich dann ergibt aus dem histologischen Stadium, würde im Anschluss auch eine sogenannte Radiojodtherapie durchgeführt werden.
Frau Niederbuchner, Sie als Patientin, wie war es bei Ihnen? Hatten Sie Symptome?
Nein, Symptome hatte ich keine. Im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung ist man drauf gekommen, dass da Knoten drin ist, geschätzt so rund 2 Zentimeter. Wurde dann von meiner Hausärztin hier zum Herrn Diener überwiesen, zum Sintigramm. Im Sintigramm hat sich gezeigt, dass es ein kalter Knoten ist. Dann war ich da zur Feinnadelpunktion, hat festgestellt, der kalte Knoten ist nicht bösartig und sollte eigentlich dann nach 5-6 Monaten wiederkommen zur weiteren Untersuchung, weil der beobachtet gehörte. Ja, und ich habe mich aber dann entschieden, aus familiären Gründen, weil in meiner Familie häufig das Thema Krebs war, meine Mutter war 3-mal krebserkrankt, habe mich dann entschieden, dass ich diesen Knoten gleich entfernen lasse. Tja, und im Februar wurde ich dann im Schilddrüsenzentrum in Trostberg operiert.
Dann sind wir schon beim Thema Operation. Herr Dr. Däuble, wie schaut so eine Operation aus, wenn sie denn nötig ist oder wenn man jetzt, wie die Frau Niederbuchner sagt, das einfach aus Sicherheitsgründen lieber gleich operieren lassen möchte?
So eine Operation am Hals ist natürlich immer eine ganz besondere Sache. Wie kommt man ans Organ ran? Gibt es da nachher sichtbare Narben? Gibt es da gefährliche Strukturen am Hals, auf die man besonders aufpassen muss? Das ist nicht ganz trivial und sollte halt deshalb in der Hand eines erfahrenen Operateurs sein, damit eben die Risiken minimiert werden. Da sprechen wir insbesondere über den Stimmbandnerv und über Nebenschilddrüsenkörperchen, weil die halt den Patienten schon sehr stark beeinträchtigen. Auf der anderen Seite ist aber die Schilddrüse ein top durchblutetes Organ. Das muss sehr fein operiert werden, dass es eben dort zu keinem Blutverlust kommt oder zu einer größeren Blutung. Das ist eher eine sehr konzentrierte und auch keine hektische Operation, sondern da lassen wir uns schon die Zeit, die wir auch benötigen.
Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Ganz genau, wie läuft so eine Operation? Wie sieht die Vorbereitung aus und was passiert dann an dem Tag, an dem ich operiert werde?
Also die Vorbereitung macht natürlich einmal diagnostisch, klar, der Herr Diener. Aber dann ist so, dass 3-4 Tage vor der Operation die Patienten zu uns in die Klinik kommen. Dort wird nochmal das Aufklärungsgespräch geführt, das Narkosegespräch geführt, geschaut, ob alle Laborparameter da sind. Und dann gehen die Patienten wieder nach Hause und kommen am Tag der Operation morgens in die Klinik, werden meistens früh am Tag operiert. Wir arbeiten uns da ein bisschen von oben nach unten, sage ich einmal. Und dann ist nach einem kurzen Einchecken auf Station geht es relativ schnell in den OP. Die Patienten haben Vollnarkose, bekommen also was Sanftes zum Einschlafen und dann ist schon alles ganz ruhig. Für uns Chirurgen, wir sind von Anfang an gleich mit dabei, denn das Besondere, um jetzt zum Beispiel den Stimmbandnerven zu monitoren, ist, dass an dem Tubus, den Patient zur Beatmung benötigt, Elektroden aufgeklebt sind, dass wir über diesen Tubus ein Neuromonitoring machen können. Das bedeutet, dass während der Operation wir den Stimmbandnerv zum Beispiel testen können. Erstens, ist das der Nerv? Zweitens, funktioniert er? Und drittens, wie nah reicht die Schilddrüse oder die Knoten an den Stimmbandnerven ran? Wie sicher kann man da den Nerven schonen? Denn das ist das A und O, dass letztendlich wir keine Rekurrenzschädigung dadurch irgendwie auch durch uns auslösen. Da sind wir in Trostberg sehr eher konservativ. Wir sagen, lieber lassen wir ein paar Schilddrüsenzellen in der Nähe des Nerven, als dass wir den Nerven in irgendeiner Form schädigen. Genau das Gleiche gilt für die Nebenschilddrüsenkörperchen. Die liegen neben der Schilddrüse, hängen aber mit der Durchblutung etwas zusammen und sind unheimlich sensible kleine Organe, die sehr schnell beleidigt sind, wenn sie nicht gut durchblutet sind. Und das äußert sich dann relativ rasch in einer sogenannten Hypokalzämie. Das heißt, der Kalziumwert sinkt im Blut ab und das führt zu Kribbelparästhesien, die extrem unangenehm sind für die Patienten. Deshalb fragen wir relativ schnell, ob schon irgendwas kribbelt. Da werden wir manchmal ein bisschen komisch angeguckt, hat aber da damit zu tun und ist relativ einfach am Anfang zu therapieren. Man braucht ein bisschen mehr Kalzium Tabletten quasi. Und es gibt ganz wenig sogenannte Hypoparathyroidismen, die dann langfristig auch mit Hormonen und so weiter therapiert werden müssen. Durch ein konservatives oder defensives operatives Vorgehen haben wir da relativ wenig Probleme damit.
Nach der Operation, erstens die Narben haben Sie schon angesprochen, habe ich große Narben und wie läuft dann die Nachsorge ab, beziehungsweise wie lange muss ich überhaupt im Krankenhaus bleiben?
Also zur letzten Frage als erstes. In aller Regel gehen, ich sage mal, 95% der Patienten am zweiten Tag nach der Operation wieder nach Hause. Zur Sicherheit beim Patienten bekommen sie immer eine kleine Retrodrainage, das ist, damit Wundsekret aufgefangen werden kann. Denn am Hals, sollte es da zu einer Nachblutung oder zu größeren Sekretansammlungen kommen, ist extrem unangenehm, hat so ein Globusgefühl und weiß nicht genau, was los ist. Durch so eine Drainage wird es abgesaugt und ist in aller Regel nach 2 Tagen so wenig, dass man bedenkenlos Drainage entfernen kann. Und die Patienten fühlen sich meistens auch so, dass sie dann am zweiten Tag nach Hause gehen. Die Narbenpflege beginnt praktisch nach einer Woche, wenn der Faden entfernt wird. Wir empfehlen da Ringelblumensalben oder Creme anzuwenden, 2-mal am Tag leicht einzumassieren, damit es einfach eine schnelle Wundheilung gibt und vor allen Dingen, dass die Narbe auch wieder relativ schnell weich wird. Die Frau Niederbuchner hat die Erfahrung gemacht. Es schwören nicht alle darauf, aber ich denke, das ist das, was man auch selber dazu beitragen kann. Wichtig für uns ist die Zusammenarbeit auch mit den Hals-Nasen-Ohrenärzten. Vor der Operation muss einmal geguckt werden, ob die Stimmbänder normal funktionieren. Und am Tag nach der Operation, es dient unserer eigenen Qualitätskontrolle, findet nochmal so eine Untersuchung statt. Und da sollte möglichst kein Unterschied vorher, nachher sein. Das ist für uns Operateure halt auch wichtig, dass das, was wir in der OP tun, hinterher auch zum bestmöglichen Erfolg natürlich führt.
Frau Niederbuchner, Sie haben das alles am eigenen Leib erlebt, was uns der Dr. Däubler jetzt geschildert hat. Wie war es für Sie, diese Operation?
Es funktioniert genauso, wie der Dr. Däubler gesagt hat. Du kommst morgens um 7 in die Klinik, dann relativ schnell in den OP. Tja, und dann schläft man. Man wird wieder wach im Aufwachraum, da war der Anästhesist neben mir. Und bin dann wieder ins Zimmer rauf. Genau so, nach 2 Tagen nach der OP bin ich mittags wieder nach Hause gegangen, weil ich hatte keinerlei Probleme.
Und wie geht's Ihnen jetzt?
Mir geht's gut. Habe ersatzweise Hormone, die ich einnehme, die waren nur ein bisschen einzustellen von der Dosis her, aber geht einmal frei und ich habe die Narbe schön gepflegt mit Ringelblumensalbe. Kostengünstig, überhaupt kein Problem und man sieht sie kaum.
Sie ist nicht größer als ein Schmetterling, aber sie leistet enorm viel die Schilddrüse. Die ist ein wichtiges Organ im Körper und deswegen sprechen wir heute drüber im Medizintalk auf der Bayernwelle mit Dr. Joachim Däuble, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und des Schilddrüsenzentrums an der Kreisklinik Trostberg, mit Jürgen Diener, dem leitenden Arzt der konventionellen und diagnostischen Nuklearmedizin am Klinikum Traunstein, und mit Patientin Michaela Niederbuchner. Grüß Gott nochmal an Sie alle.
Hallo.
Ja, hallo.
Wir haben gerade schon über die verschiedenen Erkrankungen und Behandlungsmethoden gesprochen. Ein Thema der Auswirkung einer Schilddrüsenerkrankung oder der Behandlung ist noch die Stimme. Warum und wie kann sich eine Erkrankung der Schilddrüse auf die Stimme auswirken?
Das eine ist die anatomische Lagebeziehung des Stimmbandnerven zur Schilddrüse. Der Stimmbandnerv ist der sogenannte Nervus laryngeus recurrens. Das ist der einzige Nerv im Körper, der, wenn er so vom Gehirn oder vom Hirnnerven weggeht, nicht direkt zum Organ geht, sondern der wird einfach durch die Entwicklungsgeschichte von uns Menschen, rutscht er erstmal ein bisschen nach weiter unten, wandert quasi mit dem Herz, solange wir Embryonen sind, ziemlich tief in den Brustkorb und macht dann eine Kurve um die Hauptschlagader und um die Unterschlüsselbeinarterie und kommt dann zurück. Deshalb heißt er Rekurrenz. Diese Rekurrenz hat nicht nur eine Position, sondern ungefähr 100 verschiedene beschriebene Verläufe, sodass das Ganze schon mal ein bisschen schwierig macht und meistens direkt der Schilddrüse anliegt, und zwar von hinten. Wenn es die Schilddrüse größer wird, dann kann die nach vorne wachsen. Dann passiert dem Stimmbandnerv nie was. Oder sie kann auch nach hinten, Richtung Hals, Richtung Wirbelsäule, Richtung obere Öffnung des Brustkorbes wachsen. Und dann bekommt der Stimmbandnerv etwas Druck. Und Druck vertragen Nerven überhaupt nicht. die reagieren nämlich dann mit Heiserkeit. Also das wäre die Auswirkung, wenn der Stimmbandnerv Druck bekommt, dass ein Mensch plötzlich heiser wird und er weiß gar nicht warum. Geht er zum Arzt und lässt nachgucken und er sagt dann, oh, Stimmbänder funktionieren immer so ganz richtig. Grund der Heiserkeit ist wahrscheinlich Druck auf den Stimmbandnerv. Dann kommt die Diagnostik, Ultraschall oder Sintigramm oder manche auch mit Schnittbildverfahren. Und dann sieht man, dass da eine Schilddrüse ganz groß geworden ist und auf den Nerven drückt. Diese enge Lagebeziehung macht es uns Chirurgen dann immer wieder zur Herausforderung, dass man diesen Nerven eben möglichst nicht verletzt. Das unbewaffnete Auge ist zwar gut, aber wir arbeiten mit einer Lupenbrillenverstärkung. Das Ganze ist 2,5-mal größer, sodass dieser kleine Nerv, der zwischen einem Mini-Millimeterchen oder aber auch mal 3 Millimeter Größe sehr variieren kann, der kann außerhalb des Kehlkopfes sich schon aufteilen in 3 oder manchmal auch 4 Äste. Und da steht man dann schon ganz schön unter Druck, weil man möchte natürlich alles erhalten. Ein ganz großer Vorteil ist das vorhin schon angesprochene Neuromonitoring, dass wir einfach wissen, Patient schläft, aber wir testen erstens, es ist der Nerv und er hat unter Umständen auch mehrere Äste, die außerhalb des Larynx sich schon aufgeteilt haben. Seit dem Monitoring weiß man da sehr, sehr viel mehr. Wir benutzen das jetzt ungefähr seit 20 Jahren. Es besteht also eine große Erfahrung im Umgang mit dem Neuromonitoring und auch im Umgang, wie man Stimmbandnerven schonen kann. Nichtsdestotrotz gibt es immer ein Restrisiko, das einfach technisch vielleicht bedingt ist oder dadurch, dass der Nerv schon eine Schädigung bekommen hat durch die vorbestehende Heiserkeit, dass unter Umständen eben auch eine Heiserkeit tatsächlich bleiben kann. Das macht die Schilddrüsenchirurgie dann natürlich auch zu einer Herausforderung, dass man da möglichst Top-Ergebnisse auch abliefert. Und das ist jeder Patient individuell zu beachten und zu betrachten, wie man da genau vorgeht.
Kann man das sagen, wie oft passiert es dann in der Praxis, dass der Stimmbandnerv da doch irgendwie getroffen wird?
In der Praxis ist es bei uns ungefähr einer im Jahr, aber keiner weiß, wer vorher wen es treffen kann. Wenn man auch alle Operationen anschaut, also auch die Krebsoperationen, die manchmal ein bisschen schwieriger sind, weil da möchte man natürlich möglichst kein Gewebe der Schilddrüse oder kein Krebsgewebe übrig lassen. Und dort nimmt man dann auch mal eine Stimmbandnervverletzung in Kauf, um eine gewisse Radikalität zu haben. Die großen Studien sprechen so 0,6-0,7% aller operierten Stimmbandnerven. Das heißt also, jeder hat 2, einer rechts, einer links, ja, nicht nur die Schilddrüse allein zählt. Und da kommt man ungefähr auf so eine Zahl bei guter Erfahrung. Und wenn man Neuromonitor benutzt, wenn man Lupenbrille benutzt und eine etwas defensivere Strategie letztendlich an den Tag legt. Ich operiere seit 25 Jahren Schilddrüsen, von daher ist es zwar immer noch spannend, aber ich bin dann immer so aufgeregt wie früher.
Könnte man das im Nachhinein dann nochmal behandeln, wenn es jetzt so wäre, dass das Stimmband irgendwie ein bisschen verletzt ist, oder war es das dann?
Es gibt verschiedene Verletzungsmuster quasi am Stimmbandnerven. Solange unser Neuromonitoring funktioniert, wissen wir, es erholt sich in aller Regel alles. Der Stimmbandnerv selbst, sobald er ein bisschen Druck bekommt, reagiert der Nerv, dass das Signal nicht mehr richtig weitergeleitet wird. Oder wenn wir jetzt die Schilddrüse entwickeln und ein bisschen aus dem Schilddrüsenlager hervorziehen, dann kann so ein Nerv auch mal Zug bekommen, Traktion. Und Traktion macht auch schon mal vorübergehende Heiserkeit. Das vergeht alles wieder, solange wir positive Neuromonitoring-Signale haben. Es gibt thermische Schädigungen, weil wir während der Operation alle Blutgefäße möglichst ligieren oder unterbinden, Blutungen sofort stoppen, dass eben kein Blutverlust da ist. Und das funktioniert mit so einer Elektrokoagulation oder mit Ultraschallskalpell. Das wird über Wärme gemacht und das kann mal eine Schädigung machen, die dann unter Umständen auch dazu führt, dass ich es nicht mehr erhole. Das ist aber die absolute Ausnahme. Denn jeder weiß, wenn das heiß wird, dann darf ich nicht zu nah an den Nerven, sondern muss dann mit anderen Methoden das versuchen zu beherrschen. Die Operationsdauer mit einer Intubation, da ist ein Beatmungsschlauch in die Luftröhre eingelegt. Auch das hat schon ein gewisses Risiko für eine vorübergehende Heiserkeit, dass die Stimme mal ein paar Tage belegt ist, obwohl der Nerv funktioniert hat, es technisch einwandfrei war, ist hinterher trotzdem mit der Stimme ein bisschen was passiert, aber da kann man was tun.
Also wir haben jetzt gehört, es ist nicht besonders wahrscheinlich, allerdings. wenn mir jetzt meine Stimme zum Beispiel beruflich ganz wichtig ist, das wäre jetzt bei mir zum Beispiel auch der Fall, würden Sie mir dann bei einer Erkrankung von der Schilddrüse zu einer OP raten oder würden Sie deswegen sagen, man soll es vielleicht lieber verschieben, die Operation?
Da sind wir beim Thema der Indikationsstellung für eine Operation. Also jede Operation, die wir durchführen, egal ob Schilddrüse oder was auch immer wir operieren, wir Chirurgen sagen, das muss eine harte Indikation sein. Also da geht es nicht, ja, heute habe ich mal Lust, dann mache ich das und morgen, ah nee, da haben wir jetzt keinen Spaß dran, sondern das muss medizinisch begründet sein, es muss für Sie ein gewisses Risiko bestehen, damit es überhaupt zu behandeln ist. Und da sind wir, was die Schilddrüse angeht, zusammen mit Herrn Diener, da bin ich sehr froh darüber, dass wir uns meistens einig sind. Man muss das diskutieren, was ist die richtige Therapie für den richtigen Patienten und das dann noch beim richtigen Operateur oder Therapeuten. Das ist dann schon ein bisschen ein größeres Thema. Aber wenn Sie eine Indikation haben, sprich verdächtiger Knoten, Ultraschallkriterien, die eher dafür sprechen, dass was Böses sein kann, dann kommt es auf Sie an, ob Sie sagen, das halte ich noch 10 Jahre aus, diese Ungewissheit, oder ich sage, nee, so wie die Frau Niederbuchner, das will ich weg haben. Dann ist klar, dass man das operiert, aber wir haben sehr viele Menschen, die im Kirchenchor singen oder die in Bands singen oder die vom Berufswegen die Stimme oder auf die Stimme angewiesen sind. Dort muss natürlich, sagen wir, noch vorsichtiger in Anführungszeichen operiert werden. Wir passen bei jedem auf, denn Stimme ist für jeden Menschen wichtig. Ja. Die Trauben hängen da noch mal ein bisschen höher, weil das ist klar, wenn berufliches oder Laufbahn dran hängt, da möchte man eigentlich nicht als Operateur jetzt im Wege stehen. Aber grundsätzlich ist es jetzt berufsunabhängig zu sehen, wenn die Indikation zur Operation gegeben ist, dann muss man es mit dem Patienten ausmachen, wie man dann damit umgeht.
So, Frau Niederbuchner, wir haben gerade schon gehört, Sie sind gut bei Stimme, jetzt zumindest aktuell. War das gleich nach der Operation so oder hatten Sie Probleme?
Gleich nach der Operation war ich wieder beim HNO, da hat man also nichts festgestellt, habe aber dann hinterher immer so das Gefühl gehabt, die Stimme ist überanstrengt. Es war also nichts, der Stimmnerv wurde während der OP nicht verletzt, aber vermutlich durchs Intubieren war der Stimmbandnerv beleidigt. War dann wieder bei meiner Hausärztin und die hat eben dann gedacht, man soll also gleich was machen, weil ich beruflich die Stimme eben auch brauche. Und habe dann eine Überweisung zur Logopädie bekommen und war jetzt 6-mal bei einer Sprachtherapeutin, die da sehr gute Ansätze hat, die nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft mir weiterhelfen werden.
Was haben Sie denn da gemacht bei dieser Therapie?
Ach, da gibt es alles Mögliche. Man kann tatsächlich diesen Stimmbandnerv mit Tönen wieder trainieren. Das haben wir da ausprobiert und gelernt und das war eigentlich sehr erfolgreich.
Es gibt in Trostberg ein Schilddrüsenzentrum der Kliniken Südostbayern. Seit wann gibt es dieses?
Ja, das Schilddrüsenzentrum Trostberg hat sich sozusagen entwickelt. Zum einen hat mich die Schilddrüse persönlich schon lange beschäftigt. Ich habe promoviert bei einem Endokrinologen, also schon lange her, meine Doktorarbeit quasi in Schilddrüse gemacht. Und von da an hat mich es eh nicht mehr losgelassen, weil ich es einfach ein sehr spannendes Organ und wichtiges Organ finde. Dann ist so, dass wir in den Kliniken Südostbayern 3 Viszeralchirurgien haben, in Traunstein, Bad Reichenhall und Trostberg. Und wir Chefärzte haben uns abgesprochen, dass nicht alle alles machen, sondern dass wir auch ein bisschen Schwerpunkte bilden. Und da ist die Schilddrüse dann tatsächlich auch nach Trostberg gekommen. Und wir haben uns dem Deutschen Schilddrüsenzentrum als eingetragenen Verein angeschlossen, um dort auch unsere Qualität abzubilden. Dort werden unsere Daten quasi mitgesammelt, jährlich evaluiert. Es steht auch da eine Zertifizierung an, damit man einfach das, was man macht, kontrollieren lässt und auch seine Qualität quasi nachweisen kann. Das ist aber nicht alles, was ein Schilddrüsenzentrum ausmacht. Die Operation ist natürlich das einschneidendste Erlebnis sozusagen für alle. Aber ohne Hausärzte, ohne Endokrinologen, ohne Nuklearmedizin und Diagnostik, Hals-Nasen-Ohrenärzte geht es eben nicht. Und ein Zentrum braucht Kooperationspartner, dass man weiß, okay, das sind die Ansprechpartner für bestimmte Fragestellungen. Dort gibt es die Diagnostik, dort kann man anrufen. Oder wenn es bei uns eben zum Operieren gekommen ist, wie geht es weiter, wenn es zum Beispiel auch ein Schilddrüsenkrebs einmal diagnostiziert worden ist, dann von uns therapiert worden ist, Wo wird die Radiotherapie gemacht? Wie muss man nach einer Operation Schilddrüsenhormon substituieren und so weiter? Und da ist es uns gelungen, das quasi unter ein Dach zu bringen, zusammen mit unseren Kooperationspartnern, damit der Patient, der betroffen ist, eben nicht von einem zum anderen rennen muss, sondern dass es koordiniert mehr oder weniger aus einer Hand kommt.
Das waren jetzt quasi so die Vorteile für den Patienten, dass er nicht ständig von A nach B rennen muss. Hat es denn für Sie als Ärzte auch Vorteile?
Dadurch, dass wir es jetzt an einem Standort konzentriert haben, hat es natürlich auch Vorteile. Die Abläufe sind völlig routiniert. Je mehr man natürlich jetzt Operationen durchführt, die, sage ich mal, eine hohe Expertise brauchen, umso sicherer ist einmal Operateur, aber auch die ganze Mannschaft, die dahinter steht. Also Pflegekräfte, OP-Kräfte, Anästhesist muss richtig intubieren, dass das Neuromonitoring funktioniert. Und wenn man das in einer höheren Anzahl macht, also wöchentlich nicht ein halbes Mal, sondern mehrmals wöchentlich, dann merkt man, ist das Team trainiert und dann sind die Ergebnisse noch besser, sage ich einmal. Wobei, wenn man mal oben irgendwie angekommen ist, dann muss man schon schauen, wie man sich verbessert, das ist klar.
Wie viele Patienten haben Sie so ungefähr durchschnittlich im Jahr oder im Monat oder wie auch immer man es sagen kann?
Es gibt ungefähr in den beiden Landkreisen, die wir versorgen, natürlich viele Patienten mit Schilddrüsenknoten. Jeder dritte in der Bundesrepublik ist betroffen. Wir haben mal die ICD-Nummern analysiert. Da kommt man so irgendwo bei 400 Patienten pro Jahr raus, die eine Diagnose Schilddrüsenknoten haben. Davon werden natürlich nicht alle operiert, aber das wäre das Potenzial. Wir denken, dass wir so bei 100 jetzt dieses Jahr ankommen und durch die Zusammenlegung mehr oder weniger und wahrscheinlich wird man so 200 Schilddrüsenoperationen pro Jahr jetzt langfristig in Trostberg durchführen. Würde bedeuten, 4 pro Woche.
Frau Niederbuchner, waren Sie auch in diesem Schilddrüsenzentrum in Trostberg?
Natürlich war ich auch in Trostberg, denn wenn man sich operieren lässt, will man ja dahin gehen, wo man denkt, da kann man es gut und wo man es öfters macht, denke ich, kann man es besser.
Wie war Ihr Eindruck?
Eindruck war sehr gut. Rundum gut versorgt, ob vom Krankenhaus her, von ärztlicher Seite, von pflegerischer Seite, war alles sehr gut.
Also in Trostberg gibt es ein Schilddrüsenzentrum und am Samstag gibt es einen Schilddrüsentag der Kliniken Südostbayern. Warum bieten Sie das an?
Ja, warum bietet man einen Schilddrüseninformationstag an? Wir nennen ihn Zeit für Ihre Schilddrüse. Es gibt ja um die Schilddrüse herum unheimlich viele Themen, wie wir jetzt auch vorhin schon ein bisschen diskutiert haben, wie unterschiedlich die Erkrankungen, die Symptome und so weiter sein können. Und wir möchten gerne an diesem Patiententag einfach noch einmal die Schilddrüse so herunter ins Deutsche übersetzt darstellen, dass das jeder gut verstehen kann. Und wir werden diesen Tag zu dritt, also drei Referenten gestalten. Das ist einmal der Professor Glück, das ist mein Chefarztkollege in Trostberg, der so den ganzen Reigen eröffnen wird. Was wollen Sie schon immer mal über die Schilddrüse erfahren haben? Eben die Hashimoto-Thyreoiditis, die ja Land auf Land ab momentan zunimmt, inflationär fast, aber auch der Morbus Basedow als eine Überfunktion. Beides Autoimmunerkrankungen und da Professor Glück aus der Rheumatologie mit den Autoimmunprozessen sich ziemlich gut auskennt, kommt da sicherlich einiges, was an den Tag gefordert wird, was und wie die Erkrankungen zu sehen sind, aber auch die Überfunktion, die Unterfunktion, wie es Herr Diener vorhin schon angesprochen hat, so verdeutscht, dass man es auch gut verstehen kann. Das Zweite ist dann, wenn ich nun jetzt Betroffener bin, da ist irgendwas gefunden worden, dann ist ganz wichtig Diagnostik und Therapie. Da sagt der Herr Diener gleich noch was dazu. Und ich werde den Tag dann quasi beschließen über Schilddrüsenoperation, unsere Schwerpunktthemen, wie sicher ist das, wie ist es mit der Stimme, Stimmbandnerv, Nebenschilddrüsen und dann vor allen Dingen auch das Thema, was ist, wenn es Schilddrüsenkrebs ist? Ist das bedrohlich oder haben wir eine gute Heilungschance? Das wird so das Thema sein. Wir haben ein sehr großes Schilddrüsenmodell, 2x2 Meter, dass man es mal richtig groß angucken kann, dieses Mini-Organ. Und es gibt in der kleinen Pause auch ein bisschen was zum Essen. Es gibt immer Weißwürste vor 12. Und das ist auch bei uns so. Deshalb bieten wir das an, einfach um mit den Patienten mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht auch noch gar keine Patienten sind. Und auf der anderen Seite, um auch die Neuorientierung für die beiden Landkreise, dass jetzt eben die Kreisklinik Trostberg in unserem Unternehmen die Schilddrüsenoperationen durchführt, um einfach auch bekannter zu werden.
Herr Diener, was erfahren wir von Ihnen an dem Schilddrüsentag?
Ja, in meinem Vortrag geht es, wie Herr Däuble gerade schon anmerkte, über die Diagnostik und Therapie von Schilddrüsenkrankheiten. Ich werde also eingehen auf die Entdeckung der Schilddrüsenkrankheiten, insbesondere auf den Ultraschallbefund. Verschiedene Ultraschallbefunde auch zeigen, vorführen, über die Verlaufskontrollen sprechen, über die Konsequenz aus dem Ultraschall sprechen, also über eine mögliche Feinnadelpunktion, über den Ablauf einer Feinnadelpunktion, um auch dem Patienten die Angst zu nehmen, wenn eine solche bevorsteht, weil das wirklich kein großes Verfahren ist. Es ist lediglich ein kleiner Pieks durch die Haut. Das werde ich aber noch näher erläutern. Dann das Szintigramm natürlich. Als Nuklearmediziner gehört eigentlich bei Knoten ab einem Zentimeter immer dazu. Ich werde szintigraphische Bilder zeigen. Ich werde zeigen, warum man in Deutschland als ehemaligem Jodmangelgebiet immer noch die Szintigraphie durchführt, obwohl sie nicht überall auf der Welt durchgeführt, standardmäßig durchgeführt wird. Werde auf Therapien im Anschluss hinweisen, wie zum Beispiel die Radiojodtherapie, wenn wir heiße Knoten haben, im Anschluss an die chirurgische Operation, wenn es sich um ein Schilddrüsenkarzinom handeln sollte, und um die medikamentöse Therapie der Knotenstruma. Das heißt also, wenn wir Knoten haben, die sich sonografisch, szintigraphisch oder auch per Feinnadelpunktion als gutartig erwiesen haben, die dann im Anschluss beobachtet werden und gegebenenfalls medikamentös beeinflusst werden.
Wer darf kommen zu diesem Schilddrüsentag?
Kommen dürfen natürlich alle, die Interesse an der Schilddrüse haben. Kommen dürfen auch Patientinnen, die sich das Ganze noch einmal anhören, diesmal als Betroffene, die es dann schon hinter sich haben. Es ist ein ganz offener Tag. Die Einladung gilt tatsächlich an alle.
Und dann müssen wir noch wissen, wann und wo genau der Schilddrüsentag stattfindet.
Das Ganze ist Samstag, den 25. Mai. Der Schilddrüsentag wird schon überall angekündigt und plakatiert. Und das ist im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein in der Herzog-Friedrich-Straße 6. Und dort, glaube ich, in der Aula, die ist im 3. Stock.
Dann war das jetzt nochmal die offizielle Einladung zum Schilddrüsentag am Samstag. Und das war der Medizintalk hier auf der Bayernwelle. Unser Thema heute war die Schilddrüse. Meine Gesprächspartner waren Dr. Joachim Däuble, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und des Schilddrüsenzentrums an der Kreisklinik Trostberg, Jürgen Diener, leitender Arzt und der konventionellen und der diagnostischen Nuklearmedizin am Klinikum Traunstein, und Patientin Michaela Niederbuchner.